so schön. Hey, so schön dürfen da sein. Ich habe richtig Freude. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, er hat es schon ein bisschen gesagt, ich habe den Mischu mega gern. Habt ihr ihn auch gern? So, er ist ein guter Mann, wirklich. Ich habe ihn mega gern. Und wir haben uns dürfen kennenlernen am College, aber das ist noch lustig, oder? Ich bin als Lehrer dort am College über das Thema Islam und dann kommt so ein Mann aus dem Emmental, wo, weißt du, kennst ihn schon vom Hören und 10 Jahre Prediger und ich denke so, oh mein Gott, was soll ich jetzt ihm da sagen? Aber es ist mega cool, wir haben uns kennengelernt und irgendwie stimmt es einfach, gell? Ich weiß auch nicht, es ist einfach gut. Ich habe mich schon gefreut auf den Tag und dachte, was mache ich nach dem Sonntag? Nein, jetzt haben wir Timeout in Morschach, dann haben wir eine Konferenz zusammen verbracht. Dann letzte Woche war er bei uns in Bruck. Jetzt bin ich da. Ich weiss nicht, nachher geht das Loch. Nachher ist es vorbei. Ja, ist wirklich so. Genau. Ja, ich habe es mega gern. Wir haben einen super Pastor. Kann ich nur sagen. Eigentlich habe ich gedacht, soll ich dir jetzt mega viel Honig ums Maul schmieren? Aber ich kann es einfach gern. Und ich habe nicht so viel Zeit, oder? Nein, Scherz. ja, vielleicht noch zu mir. Genau, ich bin im ICF Bruck, darf dort seit ein paar Jahren Pastor sein und bin mega froh, darf ich in dem ICF Movement dabei sein. Ich liebe es einfach. Und es ist endlich mal schön da zu sein, im Schaffhausen, das erste Mal. Und ich habe richtig Freude. Wir haben eine super Location da, super Leute, die ich schon kennengelernt habe. Den Albi kenne ich natürlich auch schon ein bisschen länger, das ist auch sehr cool. Können wir das College? Weil ich lerne alle kennen, die im College sind. Genau. Ich habe noch ein Foto mitgebracht von meiner Familie. Wow, das ist meine wunderschöne Frau. Übrigens super Fußballfan. Gestern Abend, wer war für Madrid? Ja. Ah, Real oder Athletik, ist egal. Auf jeden Fall sagt sie so, du, welche sind die Besseren? Und dann ich so, ja, Real, die haben ein bisschen Vorteile. Ja, dann bin ich für Atletico. Etwa so. Genau. Auf jeden Fall eine wunderbare Frau, ich liebe sie. Wir sind schon seit 15 Jahren zusammen unterwegs, jetzt dann im Sommer. Und das sind unsere wunderbaren Kinder. Die grosse ist Diana Sophia. Sie ist jetzt 4,5. Und die kleine Kira Christine, sie ist 1,5 jetzt. Es ist schon jährig, das Foto. Aber ich habe es gelernt, bei Mischu, das ist kein Problem. Er nimmt auch immer ein Jahr Foto mit, so ein Jahr alt. Ja. Genau, was soll ich noch erzählen? Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, du siehst nicht gerade aus wie ein Ex-Muslim. Wie kommst du überhaupt darauf, über Islam etwas zu erzählen? Ja, ich denke, ich fange ein bisschen an. Ja, was habe ich noch für Hobbys vielleicht? Das ist auch noch wichtig zu wissen. Einfach so, ich mache seit 1999 Selbstverteidigung, also Wing Chun Kung Fu und Krav Maga. Ich liebe das. Einfach, ich habe es mal gesagt, vorausgeschickt. Oder? Wenn du nachher ein Problem hast, ich will aufpassen. Nein, Scherz, es gibt kein Problem nachher. Weil, ich bin ja da, um euch Jesus näher zu bringen und nicht unbedingt den Islam. Aber gleich möchte ich etwas über den Islam erzählen, weil ich glaube, es ist mega wichtig. Und zwar habe ich als Betriebsmechaniker gearbeitet in einem Chemiebetrieb. Du musst dir so vorstellen, dort hast du eine Maschine, ja, die von dieser Bühnenseite, vielleicht noch ein bisschen weiter bis zur anderen Bühnenseite, das ist so eine Anlage, zum Beispiel wird der Brennsprit abgefüllt, dann hat es da so einen Tank, oder? Da kommt ja dann auch etwas rein, und dann wird es so in kleine Fläschchen rein abgefüllt, die kommen dann da durch und das Endprodukt kommt da hinten raus. Oder? Und ich als Betriebsmechaniker habe eigentlich geschaut, dass das alles funktioniert. Und an jedem, da hat es eine Frau gehabt, die gearbeitet hat, und da und dort hin. Und überall hat es Leute gehabt, die gearbeitet haben. Und ich sage, die meisten davon waren Moslems. Und ich habe ja schon mal den Vorteil gehabt, sie haben mir immer angerufen, wenn sie ein Problem hatten. Weil die Maschine hat nicht funktioniert, also bin ich gekommen, habe ich das probiert zu lösen. Und in dieser Zeit konnte ich reden mit den Leuten. Dann haben wir Lageristen gehabt und sonst noch Leute in diesem Betrieb. Und das sind 25 Moslems, die haben dort gearbeitet. Und ich habe natürlich Freude gehabt, oder? Dachte, yes, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Und ich tun gerne von Gott reden und von Jesus erzählen. Und die einen sind aus Tunesien, andere sind aus Albanien, aus der Türkei, aus dem Irak. Er aus dem Irak zum Beispiel hat immer den Gebetsteppich angelegt und hat gebetet, 5-mal am Tag. So zwischen den Lagerregalen, oder? Da habe ich immer gedacht, ja gut, ich rede mit ihnen. Und habe ich ein super Gespräch gehabt. Aber ich habe immer gemerkt, ich komme nicht weiter. Ich komme nie zu Jesus. Vor allem mit dieser Person aus Tunesien, der erzählt völlig etwas anderes, was der Islam ist, wie die Person aus Albanien. Und der Türkisch hat nochmal einen völlig anderen Islam. Ich dachte, ja nein, Jesus, wie kann ich ihnen dich näher bringen? Das war meine Frage, die ich mir gestellt habe. Jetzt habe ich so viele Menschen in meinem natürlichen Umfeld, die Moslems sind. Wie kann ich schauen und machen, dass du gross wirst? Und so bin ich dann in einem Kurs gelandet, wo ich den Islam studiert habe. Ein Jahr lang habe ich mir Zeit genommen, 10 Wochenende und viel Homestudium, einfach um das kennenzulernen. Und in dieser Zeit habe ich erlebt, wie Gott Herzenstüren öffnet hat. Ich konnte praktisch jedem Mitarbeiter eine Bibel schenken, in der Landessprache. Und wir konnten über Jesus reden. Und es war spannend, wie dynamisch bin ich am Arbeiten. Zum Beispiel haben wir auch Tokowachs abgefüllt. In dieser Maschine hat es immer mal wieder etwas gelassen. Da haben wir viel Zeit gehabt. Es war irgendetwas und dann bin ich am Arbeiten und dann kommt sie. Du Thomas, ich habe gar nicht gewusst, dass der Jesus so viele Sachen gemacht hat. Ich so, was? Ja, sie hat jetzt das Neue Testament angefangen zu lesen und wir haben angefangen, über den Jesus zu reden. Und fast mit allen konnte ich über Jesus reden, nur weil ich ein paar Sachen gewusst habe über den Islam. Und ich habe gemerkt, vielleicht brauchen wir das Christen. Ein bisschen Infos, ein bisschen Background, damit wir den Mut bekommen, um mit Menschen aus dem islamischen Hintergrund zu reden. Das ist nämlich auch mein Wunsch von heute Morgen, dass wir so ein Icebreaker haben. Du hast gehört, der Kurs, da gehen wir dann ein bisschen genauer drauf ein, auf Geschichte und alles. Und dass du ein paar Sachen weißt, damit du den Mut überkommst und auch eine Liebe kannst entwickeln für die Menschen. Und darum bete ich auch gerade zum Start von dieser Predigt und dann gehen wir so richtig rein. Hey Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag und ich wünsche mir einfach, dass du unsere Herzen auftust. Egal, wie wir jetzt gerade da rein sitzen. Ich bitte dich, dass du zu mir redest und zu jedem Einzelnen und dass wir bereit können empfangen, Bereitschaft haben, um dein Wort zu hören und dürfen erfahren, wer du bist und wie fest du uns liebst, aber auch unsere Mitmenschen. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Amen. Zum Start in die Message habe ich euch ein Video mitgenommen und das schauen wir. Ich weiss nicht, was das auslöst bei dir, wenn du das siehst. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich habe es immer gewusst. Das ist genau so. Der Islam und all die Muslime, das ist alles das gleiche Pack. Und die sind schlecht und die sind gegen uns Christen, sie verfolgen uns. Ich will gar nichts mit ihnen zu tun haben. Und sie sollen ja, draußen bleiben, oder? Dann kommt man schnell. Und was passiert, wenn zu viele von denen bei uns sind? Oder vielleicht denkst du auch, ja, das stimmt alles gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das ist nur der Terror, das ist nur der IS. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das stimmt alles nicht. Der Islam, der ist Frieden. Das habe ich gelernt. Meine Freunde sagen mir das. Der Islam, der ist absoluter Frieden. Oder du sagst, ja nein, jetzt kommen wir nicht auch noch mit dem. Ich habe eigentlich gar keine Lust, mich mit dem zu befassen. Es interessiert mich gar nicht. Ich weiss ja sowieso nicht genau, was ich glauben soll. Terror, nicht Terror, Islam, Gewalt. Und ich weiss nicht, wo du stehst. Am heutigen Morgen. Aber ich möchte dich ein bisschen mitnehmen in das Thema rein. Und zwar haben wir wieder in diesem Video gesehen. Ich bin ein bisschen schauen, so Zeitungsartikel rausgesucht. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, es hat sich ein bisschen etwas verändert in den letzten Jahren. Also du findest praktisch nur noch Terror, wenn es Islam eingibst, oder? Auf 20 Minuten oder so. Du findest eigentlich nur noch Terror und Tod und es geht alles kaputt. Vielleicht noch ein bisschen Erdogan und Händedruck-Affäre. Viel mehr hast du eigentlich nicht. Gewaltvoller Islam, Terror, Tod, Christenverfolgung. Bös, wenn man nicht. Haben wir da noch. Ich habe aber Gott sei Dank schon länger mal einen gespeichert. Ich muss wirklich sagen, in den letzten Wochen, Monaten ist die Stimme nicht mehr so laut. Aber sie ist doch noch da. Vor allem, wenn du Muslime in deinem Umfeld hast, ist das eigentlich, was du hörst. Und zwar sagt der Imam, Im Islam gibt es keine Gewalt. Der Islam ist Frieden. Es gibt keine Gewalt. Das steht eigentlich in diesem Artikel. Das hat überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Das steht da drin. Und das ist eigentlich das, was man immer wieder mal ein bisschen hört. Hoffen wir, der bleibt stehen. He? Die zwei Seiten. Im Islam gibt es keine Gewalt. Ich weiß nicht, wenn du muslimische Freunde hast, dann wirst du ziemlich sicher, dann heisst es, ja nein, das ist nur der IS, das ist der Terror, das ist Al-Qaida, das sind die Gruppierungen, aber das ist nicht Islam. Das hat nichts mit Islam zu tun. Und wenn du die Medien schaust und Berichte liest, dann siehst du die ganze Zeit nur den Terror und alles, was kaputt geht und der Muslim, der mordet im Namen vom Islam. Und wir als Christen stehen irgendwo da und denken, ja und jetzt? Das kann doch nicht sein. Warum ist denn das so? Und auf diese Frage möchte ich jetzt mal ein bisschen eingehen. Warum ist das so? Im Islam gibt es so ein heiliges Buch. Ich habe da eins mitgenommen. Der Koran. Das ist ein richtiger Koran. Das könnt ihr nachher auch anschauen. Es liegen auch noch ein paar dort vorne, außen auf dem Mediastore, wo du einfach mal ein bisschen reinschauen kannst, reinblättern. Wenn du noch nie einen in der Hand gehabt hast, hast du heute die Chance dazu. Das ist der Koran. Und in diesem Koran stehen viele Sachen drin. Und das ist eigentlich die Hauptquelle vom Islam. Und der Moslem, der glaubt grundsätzlich alles, was da drin steht. Und ich tun eigentlich ein bisschen unterscheiden zwischen Islam als Lehr, als Glaubensgebilde und dem Moslem als Mensch. Das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn ich vom Islam rede, rede ich grundsätzlich von der Lehr. Und wenn ich vom Moslem rede, dann rede ich vom Mensch. Wie das müssen wir ganz klar ein bisschen auseinanderhalten. Weil, wie schaut Jesus den Mensch an? Er sagt, ich liebe den Sünder, ich hasse die Sünde. Und so müssen wir alle Menschen anschauen. Also wir müssen den Menschen sehen und nicht nur das, was er macht. Aber neben dem Buch, wo einiges drin steht, steht einfach nicht so viel drin, über wie man soll Muslim sein. Darum gibt es noch die sogenannten Hadithen. Und das ist dann auch eine Sammlung, die aus Dutzenden so Bücher steht. In diesen Hadithen, auf das gehen wir dann im Kurs ein bisschen genauer ein. Dort steht ganz vieles drin über, wie hat der Mohammed gelebt? Und was hat er gemacht? Und ein Moslem möchte eigentlich so leben, wie es der Mohammed gelebt hat. Er ist eigentlich, er folgt dem Mohammed nach. Und er will genau das tun und ihn kopieren. Er möchte eigentlich die beste Kopie sein von Mohammed. Und genau so das Leben leben, wie es der Mohammed gelebt hat. Das ist sein innerster Wunsch. Egal auf welchem Ort, in welchem Land das er lebt, er möchte eigentlich, ein gutgläubiger, ein strenggläubiger Muslim möchte so leben, wie es Mohammed gemacht hat. Und den Hauptteil nimmt er aus den Hadithen, weil da hat es nicht so viele Infos. Schon auch steht vieles drin und vieles kommt aus dem Koran, aber das Leben von Mohammed ist fast noch wichtiger oder gleich wichtig. Nur, das Leben von Mohammed ist eigentlich von Menschen geschrieben worden und das gilt als direktes Wort Gottes. Darum ist das Heilige der Koran und einfach steht drüber. Und wenn man jetzt ein bisschen das Leben von Mohammed studiert, dann findet man eigentlich zwei Mohammeds. Und das ist eben das Interessante. Ich fange ganz kurz an. Wir schauen dann das im Kurs noch ein bisschen genauer an, sein Leben. Ich habe nicht so viel Zeit, aber ich könnte natürlich jetzt bis am Nachmittag um 1 euch erzählen. Aber ich mache es ganz kurz. Der Mohammed ist aufgewachsen in Mekka. Hast du sicher schon gehört, Mekka, ein Ort, Saudi-Arabien. Und in Mekka hat er das Licht erlebt, von der Welt gesehen, ist aufgewachsen und hat dort eine Frau geheiratet, ist Händler gewesen. Mit 40, in einer Lebenskrise, hat er eine Vision gehabt und es ist dann darauf herausgekommen, dass er eigentlich als Prophet sich einsetzen lassen hat und sich gesehen hat plötzlich auch als Prophet und hat angefangen, Menschen um sich herum zu sammeln. Und weißt du, was hat er für eine Botschaft gehabt, in Mekka. Er hat gesagt, hey, es gibt einen Gott. Und der ist der einzige Gott. Und es gibt ein Gericht. Der jüngste Tag. Und irgendwann stehen wir alle vor dem Gericht und müssen dem Gott in die Augen schauen. Und stehen vor dem Gott und dann kommt es darauf an, was du gemacht hast in deinem Leben. Und dass du an den Gott geglaubt hast. An den einzigen Gott. Und der Gott, der vergibt. Und der Gott ist gut. Es ist der Gott der Christen. Es ist der Gott der Juden. Der einzige Gott. Das war seine Botschaft. Er hat 14 Jahre lang predigt in Mekka. Und er hat gesagt, der Gott ist der einzige. Vielleicht als Hintergrund ist noch wichtig zu wissen, in Mekka hat es etwa 365 Götter gegeben. Jede Sippe hatte so einen Familiengott gehabt und hat er auch produziert und verkauft. Es war ein Pilgerort für die ganze arabische Welt. Und an diesem Pilgerort sind sie hergekommen und haben natürlich die Götze gekauft. Und dann kommt der Mohammed und sagt, es gibt nur noch einen Gott. Und man geht davon aus, dass sein Gott der Gott Allah war, der Hausgott von seiner Sippe. Darum heisst er heute Allah. Das kann man nicht mehr ganz genau nachvollziehen, aber von dem geht man aus. Und jetzt stell dir mal die Situation vor, oder? Jetzt kommt halt einer, er ist relativ in einer guten, grossen Sippe gewesen und sagt einfach, hey, nur unser Gott ist der Richtige. Ihr müsst alles Geschäft zutun. Stell dir das mal vor, oder? Er sagt, hey, das ist der Einzige. Können wir nur noch zu uns einkaufen? Etwa so, oder? Also die Mekkaner, die sind hässig geworden. Und sie haben gesagt, das kann doch nicht sein. Der will uns Geschäft vermiesen. Und sie haben eigentlich etwas gegen ihn unternehmen. Es gibt so eine Geschichte, wo es einen so ein bisschen aufgeschacht hat und gesagt, bring ihn um. Und dann ist er an, hat einen Stein genommen und hat ihn am Brunnen den Kopf zerschmettern. Aber in dem Moment, wo er auf ihn losgeht, kommen ihm so Fratzen entgegen. Und er hat gesagt, er hat eine dämonische Begegnung gehabt und hat Angst gehabt und ist wieder abgehauen. Und er hat gesagt, hey, den Mohammed dürfen wir nicht anlangen. Wo dann aber eigentlich so Sippen, Oberhäupter gestorben sind von Mohammed, ich gehe noch nicht genau darauf ein, hat er eigentlich den Schutz nicht mehr gehabt von der Sippe. Und dann ist er wie ausgeliefert gewesen. 14 Jahre lang Mekka-Predigt. Und plötzlich hat er keine Leute mehr gehabt, die ihn beschützt haben. Und stell dir mal vor, sein ganzes Leben da verbracht. Und er wird plötzlich verfolgt. Sie haben ihn angefangen fertig zu machen. Sie haben ihn wegtreiben und sie haben es geschafft. Im Jahr 622 ist er ausgewandert. Er ist auf Medina ausgewandert, steht nebendran. Und in dieser Zeit, als er ausgewandert ist, ist er sehr verletzt worden von seinen Leuten, von seinen Mekkanern, von seinen Freunden. Und er hat sich geschworen, die paar Leute, die bringe ich alle um und alle Mekkaner. Und er ist wirklich wütend geworden. Und dort hat sich etwas verändert. Er ist wütend geworden und hat gesagt, weißt du was, wir überfallen die Karawanen. Er hat angefangen, Karawanen, die auf Mekka gekommen sind, überfallen. Nachher ist er so mächtig geworden, weil er gut gekämpft hat. Er ist politisch mächtig geworden in Medina. Er ist der Kriegsführer gewesen, der politische Führer. Und hat angefangen, so weit, so wachsen, dass er hat Mekka dazu bringen konnte, dass sie aufgehen. Und er hat gesagt, wir haben eine Bedingung. Mekka, ihr müsst Moslems werden. Und es gibt nur noch einen Gott. Und dann lasse ich euch leben. Bis auf ein paar wenige, die hat er wirklich gehasst. Die müssen sterben. Und so hat er Mekka eingenommen. Und er hat es natürlich gescheit gemacht. Er hat gesagt, weißt du was? Das wird der Pilgerort für alle Muslime. Also das Geschäft ist immer noch in Mekka bis heute. Und jetzt stell dir mal vor, du als guter Muslim, du willst dem Mohammed nachfolgen. Ich lese dir mal aus dem Koran etwas vor. Das ist auch mal etwas Neues, oder? Der Mohammed in Mekka. Diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Christen und die Sahabier, die, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und tun, was recht ist, denen steht bei ihrem Herrn ihr Lohn zu und sie brauchen wegen des Gerichts keine Angst zu haben und sie werden nach der Abrechnung am jüngsten Tag nicht traurig sein. Juden und Christen, die sind super. Er hat eigentlich wollen, dass er anerkannt wird von den Christen und von den Juden, dass er auch ein Prophet ist. Und er sagt, und die müssen keine Angst haben vor dem jüngsten Gericht, weil sie sind in. Sie glauben an den Gott und sie machen es richtig. Das war in Mekka, in Medina. Er hat, ja, ist auch verletzt worden von Christen und Juden. Sie haben ihn nicht anerkannt als Prophet. Sura 9. Ihr Gläubigen, die Heiden, sind ausgesprochen unrein. Daher sollen sie der heiligen Kultstätte nach dem jetzigen Jahr nicht mehr nahe kommen. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter, das wäre er, Mohammed, verboten haben und nicht der wahren Religion angehören. Von denen, die die Schrift erhalten haben, kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut Sagirun aus der Hand Tribut entrichten. Die Juden sagen, Usair ist der Sohn Allahs, und die Christen sagen, Christus ist der Sohn Allahs. Das ist, was sie mit ihrem Mund sagen. Sie tun es denen gleich, die früher ungläubig waren. Allahs Fluch über sie. Wie können sie nur so verschroben sein? Auf der einen Seite, Christen, die Juden, die haben kein Problem, sie sind in. Und auf der anderen Seite hat sich alles gedreht. Und er ist hässig und er hat angefangen, Christen und Juden zu verfolgen. Und du als Moslem stehst in der Mitte und denkst, hey, nein. Wie gehe ich damit um? Das ist ein riesen Dilemma. Du weißt genau, es gibt den guten Mohammed, und das ist die Stimme, die wir hören, da bei uns in der Schweiz, ganz von vielen Muslimen. Der hat das gelebt, der hat das predigt, sogar die längere Zeit als in Medina. Und du weißt, der gibt es. Aber wie gehst du damit um, dass es auch den bösen Mohammed gibt? Stell dir mal vor, du folgst Jesus nach. Und er hat irgendwann im Garten Gethsemane gesagt, und weißt du was, Petrus? Jetzt bringen wir alle um. Hä? Wieso soll ich an das Kreuz gehen? Wir wären genau in diesem Dilemma. Oder wenn das Neue Testament nie geschrieben worden wäre. Wir würden uns auch fragen, Scheibe, was machen wir? Und jeder Moslem, je grösser die Stimme laut wird zum Terror, muss sich ein bisschen mehr damit befassen. Und dann haben wir noch ein Problem mehr, auf das gehen wir dann im Kurs ein bisschen mehr ein. Wenn man der islamischen Theologie folgt, der offiziellen, dann landet man leider da. Im Terror. Wieso das so ist, kommen wir am Kurs. Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Antwort auf den Islam? Was ist deine und meine? Wie sollen wir reagieren? Wie sollen wir jetzt reagieren? Jetzt wissen wir, es gibt den guten Islam und den schlechten Islam. Und beides ist irgendwie nicht, das geht ja nicht zusammen. Und der Moslem steht mittendrin. Und er hat ein riesen Problem. Wie kann er sich selber das erklären? Er ist in einem Dilemma inne. Er weiss, das will ich nicht, vor allem, wenn er in der Schweiz lebt. Da will niemand das. Außer er ist ausgrenzt und sowieso ein bisschen verschupft. Dann passiert es vielleicht, dass er so extrem wird und sagt, und ich zahle es allen heim. Aber ich sage dir, wahrscheinlich 99% von allen Moslems, die in der Schweiz leben, die wollen dem Mohammed folgen. Aber wie kommst du aus dem Dilemma raus? Beides steht im Koran, wir haben es gelesen. Beides ist in der Geschichte von dem Mohammed ersichtlich. Es gibt nur eine Lösung. Wer weiß es? Jesus. Jesus. Genau. Weißt du, ob du deine Berufung kennst? Das ist ja auch eine Predigt heute Morgen, nicht nur eine Geschichtsstunde, oder? Wow. Kennst du deine Berufung als Christ? Kennst du? Das ist jetzt eine Frage an dich. In 10 Minuten kennst du sie. Genau. Und zwar folgendermaßen: Ich habe hier ein wunderbares Flipchart. Seht ihr da drauf? Seht ihr das? Wer hat gerne Formeln, Mathematik und so? Haben das? Ja, doch, da. Ja, sehr schön. Sind jetzt nicht die meisten. Das ist gleich. Seht ihr das? M2 2, 8. Das ist die sogenannte Berufungsformel. Hast du das gewusst? Das ist die Berufungsformel. Wunderbar, oder? M2, 2, 8, das musst du unbedingt merken. Das ist deine Berufung. Deine persönliche. Wenn du dich überlegst, was ist meine Berufung? Das ist deine Berufung. M2, 2, 8. Und zwar folgendermaßen: M22 und M28. Matthäus 22, Matthäus 28. M228, Matthäus 22 und Matthäus 28. 22, 28. Händers? Wunderbar. Sehr gut. Das ist deine Berufung. Und was steht da drin? Ich helfe eben heute an, dass wir wirklich das müssen lernen. Die musst du merken können. Darum habe ich das ein bisschen so aufgeschrieben. Da steht das drin. Dann steht das drin. Als nächstes steht das drin. Matthäus 22. Fangen wir mal mit dem an. Matthäus 22. Seht ihr es? Das ist Matthäus 22. Lieb Gott, dein Vater, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit dem ganzen Verstand. Lieb deine Mitmenschen wie dich selber. Das ist etwas, was wir das tiefst verstehen müssen. Jesus ist gefragt worden. Rabbi, sie haben ihn ausgefragt. Was ist das Wichtigste? Das höchste Gebot? Was ist das höchste Gebot, das ich wissen muss? Was ist das? Seine Antwort. Matthäus 22, Abvers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Es geht um deine Liebe zu Gott. Und du musst eins verstehen, wenn da von der Liebe redest, dann ist das die göttliche Liebe, Agape, Love Changes. Das kann nur funktionieren durch Agape. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, kannst du im Griechischen schauen. Das ist die Liebe, die im 1. Korinther 13 beschrieben wird. Die Agape-Liebe. Die Liebe, wo du anfangen kannst, deine Finden lieben. Die Liebe, die von Gott ausgeht. 1. Johannes 4,19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Schau, der Gott, der liebt deine Mitmenschen und er liebt dich. Und weil der Gott dich liebt, kannst du anfangen, dich lieben und deine Mitmenschen lieben. Das ist Matthäus 22. Das ist deine Berufung, den Gott zu lieben. Jeden Tag mit all deinen Gedanken, mit allem, was du bist. Und dann die Nächsten zu lieben. Und die Nächsten ist der Moslem auf dieser Seite. Ich hoffe es nicht gerade in der Nachbarschaft. Und der Moslem auf dieser Seite. Das sind deine Nächsten. Vielleicht am Arbeitsstelle. Vielleicht in der Lehre. Vielleicht irgendwo. Beim Einkaufen. Aber wir können nicht mehr wegschauen. Auch nicht in Schaffhausen. Ich habe es gehört, in Neuhausen. Das ist ja da, wo wir sind. Aber es geht ja noch weiter. Matthäus 28 steht wieder etwas Wunderbares. Und ich habe gedacht, damit sich nicht nur Männer angesprochen fühlen, haben wir noch eine Frau. Jetzt haben wir den Gott, der uns liebt, der es möglich macht, dass wir uns selber lieben und dass wir andere lieben. Schau, das ist nur möglich durch seine Liebe. Aber was sollen wir jetzt mit dieser Liebe anfangen? Das steht in Matthäus 28. Der Jesus ist gestorben am Kreuz. Er ist auferstanden. Und er hat gesagt, liebe Jünger, du hast einen Auftrag. Du, der jetzt da rein sitzt und an den Jesus glaubst, hast einen Auftrag. Und zwar die Liebe von Gott, deinen Mitmenschen zu bringen. Du hast einen Auftrag. Die Liebe von Gott an deinen Mitmenschen zu bringen. Das ist das, was Matthäus 28 sagt, wo der Jesus sagt, ihr habt einen Auftrag. Ab dem Vers 18. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Alle Gebote sollen sie halten. Und was sind die wichtigsten Gebote? Was sind die zwei wichtigsten Gebote? Was hat er vorher gesagt? Der Jesus, unser lieber Jesus. Lieb Gott, den Vater, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit dem ganzen Verstand. Lieb deinen Nächsten und lieb dich selber. Das ist die Botschaft, die du und ich rausbringen müssen. Die du und ich müssen den Mitmenschen bringen. Dass der Gott uns liebt. Love changes. Es passiert erst dort, wo wir bereit sind, die Liebe rauszubringen. Wo wir bereit sind, Menschen in unser Umfeld reinzulassen. Wo sie sehen, wer der Jesus ist. Vorher passiert Love changes nicht, weil du bist schon changed, wenn du glaubst. Das ist etwas, was passiert. Dass du dich plötzlich anfängst zu lieben. Du machst gar nicht viel, du glaubst einfach an den Jesus. Und es verändert sich etwas. Der Heilige Geist tut das. Weil der Jesus dich zuerst liebt. Jesus liebt dich. Darum kannst du ihn lieben. Und weil du ihn liebst, kann seine Liebe durch dich durchfliessen. Zu deinen Mitmenschen. Das ist das Einzige. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Und das ist auch eine Herausforderung an uns. Menschen zu lieben, die uns verfolgen. Menschen zu lieben, die uns nicht gut sind. Das ist eine riesige Herausforderung. Die kannst du nicht aus dir rausbringen. Aber wenn du den Jesus liebst, wenn du Gott liebst, den Vater liebst, von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, von ganzer Seele, passiert etwas mit dir. Und du fängst an, die Menschen zu lieben. Und ich bringe denen ganz zum Schluss, bevor wir nachher dann in einen Anbetungsteil, einen Worship-Teil hineingehen. Jesus sagt in Matthäus 5, 44, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde. Das ist eine Herausforderung. Ich weiss nicht, wie du stehst zu deinen Mitmenschen, egal aus welcher Herkunft. Aber Jesus sagt, du kannst alle lieben. Sogar die dir etwas Böses tun wollen. Du kannst sie lieben, weil ich sie liebe, weil ich dich liebe. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich wünsche mir, dass du dein Herz kannst auftun. Dem Gott heute Morgen. Dass du ihm kannst sagen, hey, ich will die Liebe spüren für meine Mitmenschen. Für alle Mitmenschen. Auch für den Vater, der dich verletzt. Oder die Mutter, die dich verletzt hat. Oder vielleicht die Frau oder der Mann, der dich verlassen hat. Vielleicht nicht auch der Lehrer, der dich nicht gut behandelt. Oder der Chef. Vielleicht auch der Fremde, der neben dir wohnt. Vielleicht auch ein Flüchtlingslager, wo du immer einen grossen Bogen rundherum gemacht hast. Ein Asylheim. Aber auch diese Menschen liebt Jesus. Und ich möchte beten. Und du kannst einfach dein Herz auftun und auch beten. Und sagen, Jesus, ich will. Und nachher gehen wir und loben und preisen ihn. Hey Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich zuerst geliebt hast, dass ich überhaupt liebesfähig bin, weil du mich liebst. Jesus, ich bin dir so unendlich dankbar, dass du Herr und Gott bist und dass es du gut meinst mit mir. Und ich bitte dich, dass die Liebe sich in mir so entwickeln kann, dass ich meine Mitmenschen darf so lieben, wie du sie liebst. Dass ich darf den Fremden so lieben, wie du ihn liebst. Dass ich die darf lieben, die mich verletzen. Dass ich die darf lieben von denen, die ich Angst habe, wie du sagst, lieb deine Feinde, Jesus. Ich kann das nicht allein. Ich kann die Liebe nicht aus mir raus machen, aber du kannst es. Und ich brauche die Liebe, ich brauche deine Liebe. Damit ich mich selber lieben kann und damit ich die Liebe raustragen kann. Ich danke dir, dass es heisst, dass die Liebe zueinander werden sie erkennen. Nur schon wenn ich einfach Liebe lebe, werden sie erkennen. Und das nehme ich als Verheißung. Menschen da im Umfeld erkennen dich, Jesus, weil ich sie liebe. Weil ich die Kirche liebe, weil ich meine Mitmenschen liebe, meine Mitbrüder und Schwestern. Jesus, ich danke dir, dass du so ein grosser Gott bist und ich wünsche mir einfach, dass du die Liebe ausgüsstest, vielleicht ganz neu, vielleicht zum ersten Mal für all die Menschen. Vielleicht auch einfach, um nochmal den Dank so richtig überfließen lassen, dass wir voller Liebe dürfen jetzt dann in den heutigen Tagen, in die nächste Woche hineingehen, Jesus. Ich wünsche mir, dass das heute Morgen die Liebe überfließt, dass die Herzen sprudeln, Jesus, von deiner Liebe. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Dir gehört alle Ehre. Amen.